Das meistgesprochene Gebet in der Kirche Jesu ist das Vaterunser. Das Vaterunser ist aber auch das meist missverstandenste Gebet. Es wird hergeplappert. Es wird zerrissen. Es wird etwas hineininterpretiert, was da gar nicht steht. Und das macht vielen Leuten Angst, das Vaterunser. Hätte ich nicht gedacht, aber tatsächlich. Ich hatte mich vor Jahren mal mit jemandem unterhalten, der katholisch erzogen war. Und er sagt, Andreas, wenn ich das Vaterunser nur höre, kriege ich dicke Gänsehaut. Nicht, weil ich das so toll finde, sondern einfach, weil es für mich wie eine Knute wirkt. Knute ist klar, ist so eine Maulbremse, jemand unter die Knute zu halten, unten zu halten. Immer dann, sagt er, wenn ich gesündigt habe oder etwas falsch gemacht habe, musste ich immer zum Pastor oder zum Pfarrer gehen und ihm beichten. Und immer wieder wurde mir gesagt, bete 10-mal das Vaterunser und es wird dir vergeben werden. Aber letztendlich, sagt er, wusste ich gar nicht, was mit dem Vaterunser gemeint ist. Denn, ja, der Herr Jesus hat gesagt, ja, es ist das Gebet, als er gefragt worden ist, Herr, lehre uns beten. Aber im Vorfeld, bevor ich da gleich einsteigen möchte, möchte ich euch das Gebet nochmal sprechen. Und vielleicht findest du dich auch ein Stückchen wieder in diesem Gebet. Und ja, wartet mal ab. Kannst ja die Augen mitzumachen. Vater unser im Himmel.
Ja?
Unterbrich mich nicht, ich bete.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich dich angesprochen? Ja, eigentlich nicht. Das betet man eben so, Vater unser im Himmel.
Da, schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch mit mir zu beginnen, oder? Also worum geht es?
Geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Was soll ich ernst meinen?
Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst, was bedeutet das denn?
Es bedeutet, meine Güte, ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das wissen?
Es heißt, dass du mich ehren willst, dass ich dir sehr viel bedeute und dass dir darum auch mein Name wertvoll ist.
Aha, ja, ich verstehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Tust du etwas dafür?
Dass dein Wille geschieht? Natürlich, ich bin doch auch für den Frieden und gegen die Umweltverschmutzung.
Nur mit Worten wie alle? Ist das nicht ein bisschen wenig, wenn es wirklich anders werden soll in eurer Welt?
Na, bin ich vielleicht der liebe Gott? Du solltest was dafür tun, dass dein Reich kommt.
Das tue ich auch. Zum Beispiel unterbreche ich dich bei deinem Gebet. Ich will dir nämlich sagen, dass du erst dein eigenes Leben in Ordnung bringen musst, wenn du dich wirklich dafür einsetzen willst, dass mein Reich kommt. Ich will dir dabei helfen.
Wie meinst du das? Was ist denn bei mir nicht in Ordnung?
Du denkst meistens zuerst an dich. Ja. Ich möchte, dass du lernst, nicht nur für dich selbst zu sehen, sondern dass du deinem Nächsten genauso liebst wie dich selbst. Ich möchte, dass die Angewohnheiten verschwinden, mit denen du anderen auf die Nerven gehst und dass du anderen Menschen hilfst, denn was du ihnen Gutes tust, das tust du für mich.
Schon gut, schon gut. So genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen.
Entschuldige. Ich dachte, du betest wirklich darum, dass mein Herrschaftsbereich kommt und mein Wille geschieht. Das fängt nämlich ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Erst wenn du das selber willst, wie ich, kannst du ein Botschafter meines Reiches sein.
Ich glaube, darüber muss ich nachdenken. Kann ich jetzt mal weiterbeten? Unser tägliches Brot gib uns heute.
Du hast Übergewicht, Mann. Du solltest mal an die Millionen Menschen in dieser Welt denken, die hungern müssen, und solltest etwas dafür tun, dass sie auch ihr tägliches Brot bekommen.
Aber das tue ich doch. Erst letztens habe ich beim Gottesdienst 50 Cent in den Klingelbeutel getan.
Immerhin. Wie viel gibst du eigentlich so für Süßigkeiten aus?
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und Heinz?
Heinz? Jetzt fang auch noch nicht von dem an. Du weißt genau, was er mir angetan hat. Er hat mich vor allem blamiert. Und jedes Mal in seinen dummen Bemerkungen, wenn ich in der Schule mal was nicht kapiere, und letztens hat er...
Ich weiß, ich weiß. Und dein Gebet?
Ich meine es nicht so.
Du bist wenigstens ehrlich. Macht dir das eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung im Bauch herumzulaufen?
Ehrlich, es macht mich krank.
Ich will dich heilen. Vergib Heinz und ich vergebe dir. Es ist nicht leicht, aber es wird dir Frieden ins Herz bringen.
Ich weiß nicht recht, ob ich mich dazu überwinden kann.
Ich helfe dir.
Weißt du, manchmal frage ich mich wirklich, wie du das machst, dass du alle Menschen lieb hast. Ich fürchte, wenn ich du wäre, dann hätte ich schon längst alle Menschen hops gehen lassen, so wie die sich immer benehmen, weil sie benehmen sich immer so blöd. Das ist wirklich gar nicht so einfach mit dem Vergeben.
Ich merke, dass du anfängst, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Das ist gut.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Nichts lieber als das. Meide bitte Personen und Situationen, durch die du versucht wirst.
Wie meinst du das?
Du kennst doch deine schwachen Punkte. Unverbindlichkeit, Angeberei, Aggression, Umgang mit Geld, Sexualität. Gib dem Versucher keine Chance.
Ich glaube, das ist das schwierigste Vater unser, das ich je gebetet habe. Aber es hat zum ersten Mal etwas in meinem alltäglichen Leben zu tun.
Schön, wir kommen vorwärts. Bete ruhig zu Ende.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich wirklich ernst zu nehmen. Wenn sie aufrichtig beten und dann das tun, was mein Wille ist. Und ich sage dir was, wenn du das tust, dann wirst du merken, dass dich das letztendlich selbst glücklich macht. Also denn, bleib dabei.
Ich versuch's. Wer fühlt denn sich so mal ganz ehrlich unter euch? Hört ja keiner zu. Wer fühlt sich denn so ein bisschen ertappt? Alle nicht? Boah, hey, wie macht ihr das ehrlich? Ja, also, Mann, wir müssen uns mal unterhalten, wie ihr das macht. Also, herrlich. Für ein Reich Gottes da zu sein, ohne Ende. Der Klingelbeutel ist immer voll Jochen. Brauchen keine Sorgen mehr zu machen. Wir geben alle den Zehnten. Doch mal ehrlich. Das tut doch so ein bisschen weh im Gebälk, oder? Ertappt zu werden. Mensch, im Grunde genommen, oder seht ihr eigentlich nur als so ein dummes Anspiel an, was sich zwei Leute ausgelacht haben? Glaubt ihr, dass Gott redet, auch durch Anspiele? Ich glaube schon. Ich möchte euch, dieser Mann, der das gebetet hat, oder ich, der das gerade gebetet hat, hätte ich sein können, tatsächlich. Man tut etwas schnell herunterrasseln, weil es alle tun. Auch so in Kirchen, das Vaterunser. Da stehen so 200, 300 Leute auf oder 20 oder 25 Leute. Einer steht vorne und fängt an, das Vaterunser zu beten und alle reden mit. Aber wirklich mal die Frage zu stellen, was heißt das wirklich im Grunde genommen? Wenn wir dieses Gebet uns anschauen, ist dieses Gebet dein Leben verändernd, sogar weltverändernd. Wenn wir dieses Gebet wirklich ernst nehmen, auch in unser Alltagsleben hineinnehmen, werden wir verändert werden von Gott selbst. Und durch uns die Welt, in der wir leben. Das ist auch schon unser Herr Jesus aufgefallen damals. Und der Herr Jesus ist da ganz anders mit ihm, mit den Leuten ins Gericht gegangen. Gerade so mit den Pharisäern, die ja viel und gut gebetet haben. Die ja an der Ecke gestanden haben und gemurmelt haben. Die sogar Geld genommen haben für ihre Gebete. Weil sie schöne Worte finden. Und der Herr Jesus hat dann so eine große Predigt gehalten. Ich glaube, er war so auf dem Hügel. Die Bergpredigt war das ja. Und dieses Vaterunser war so eingebettet in dieser Bergpredigt. Und wenn wir uns mal die Bergpredigt mal zu Gemüte führen, ist das eigentlich so die Richtschnur des christlichen Lebens. So sollten wir sein. Und da kommen seine Jünger zu ihm und sagen, denn sie wussten ja auch, dass das Gebet von den meisten Leuten, von den Pharisäern und gerade von den Schriftgelehrten nicht so berauschend war. Und dann gingen sie zu Jesus und sagten sie, hör mal, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus etwas. Matthäus 6, Abvers 5. Im Vorfeld ging es um die Feindesliebe, von der Rache, vom Geben an die Bedürftigen, vom Geld und Besitz, vom Schwören, vom Ehebrechen und Ehescheidung, vom Zorn und so weiter. Also alles das, was unser Leben auch betrifft. Und nun gehen die Jünger hin und fragen: Herr, lehre uns beten. Und der Jesus antwortete. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir zu und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name wird geehrt. Das haben wir ja gerade gehört. Sag mal, ehrst du Gottes Namen? Was bedeutet Gott für dich? Was bedeutet Jesus für dich? Wirklich die Frage uns stellen. Ist er wirklich der erste Platz? Ist der Name anderswo steht, geheiligt werde dein Name? Ist er denn so herausgehoben, der Name, in dein Leben, dass er wirklich wie eine Standarte über dir schwebt? Wo hapert es bei dir? Wo hapert es bei mir? Dein Reich komme, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde, genauso wie im Himmel. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, in Johannes 10, dass ihr Leben habt. Leben habt in Überfluss und umsonst. Und das ist so, und dieses Leben, was wir im Überfluss bekommen haben, von ihm, für uns, sollen wir weitergeben. Jesus sagt, ihr seid die Quelle des lebendigen Wassers. Aus euch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht für uns, sondern für andere Menschen. Und so geschieht Gottes Wille in diesem Reich, in dieser Welt. Sein Reich komme in dieser Welt. Nicht, wir reden nicht von einer wir reden auch von einer zukünftigen Welt. Aber sein Reich passiert schon hier auf dieser Erde. Und wir sind Teilhaber, Miterben für dieses Reich. Sind wir denn dazu bereit? Das tut weh, wenn man sich darüber nachdenkt. Welche Stelle nimmt Jesus da ein? Welche Stelle nimmt sein Reich in mein Leben ein? Und warum tue ich diese Dinge? Tue ich das, um gesehen zu werden, um mitreden zu können? Oder warum tue ich das? Tue ich das wirklich, dass Menschen zu Christus finden? Das war, was unsere imaginäre Aufgabe als Einzelner und als Gemeinde ist. Schenke uns heute unser täglich Brot. Er schenkt uns Brot. Was meint er eigentlich damit? Nicht, dass wir uns um Lebensunterhalt kloppen müssen, sondern nur danach gieren, noch mehr Geld zu machen, damit wir uns Luxus, nichts gegen Luxus, versteht mich nicht falsch. Ich habe auch gerne Luxus, ich fahre auch gerne in Urlaub. Aber unser Jagen danach, unser Streben danach, lassen wir uns von Gott noch beschenken? Oder meinen wir alles selber erwirtschaftet und die Arbeit zu haben? Ja, ich habe 45 Jahre geklebt und gearbeitet. Aber wer hat dir die Gesundheit erhalten, damit du dein Brot verdienen konntest? Und was gibst du Gott zurück? Was gibst du deinen Nächsten zurück? Das, was du geschenkt bekommen hast. Alles das, was wir haben, ist geschenkt. Alles ist geschenkt. Alles. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir dem vergeben haben, die uns schuldig geworden sind. Vergeben haben, steht hier. Als ich da vorhin so gelesen hatte, und da habe ich mir darüber nachgedacht, auf wen bin ich eigentlich so richtig furzig? Wen könnte ich so richtig einfach vom Koffer scheißen? Ich meine das wirklich ernst. Also auf der Arbeit oder in der Gemeinde. Und tatsächlich ist, wenn ich Menschen anfange zu vergeben, dann passiert was mit mir. Es verändert auch den anderen Menschen. Wenn der andere Mensch merkt, dass ich nicht mehr wütend auf ihn bin, wird der andere Mensch sich auch verändern. Zwar vielleicht nicht sofort, aber im Nachhinein. Es gibt ein Lied, das heißt, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein? Er zieht doch weite Kreise. Und Gottes große Liebe in einem Menschenfeld, da wirkt sie fort in Tat und Wort, hinaus in unsere Welt. Es fängt bei mir an. Wenn ich im Frieden leben möchte, muss ich der Erste sein, der Frieden gibt. Ist doch so. Auch wenn es schwerfällt, jemand zu vergeben. Auch wenn es schwerfällt, seine Charakterzüge in Kauf zu nehmen. Also auch wenn es schwerfällt, ja, ihn freundlich zu begegnen. Aber tatsächlich, es wirkt. Und immer wieder sage ich in Predigten, wenn ihr, muss man eben einen Strich da machen, sonst verliere ich mich. Wenn du nicht weißt, wie du an den Nächsten rankommst, wenn du nicht weißt, Herr, wie mache ich das? Ich möchte dir, wir reden oft von der Nächstenliebe. Und ich bin mal gefragt, Andreas, muss ich wirklich jeden lieben? Erstmal, was ist überhaupt mit Liebe gemeint? Es gibt ja verschiedene Arten von Liebe. Wenn Gott oder Jesus von Liebe reden, reden sie von der göttlichen Liebe, von der Agape. Und wenn Gott in mir wohnt, durch seinen Heiligen Geist, der in mir wohnt, kann ich fähig sein, auch göttlich zu lieben, ob wir es glauben oder nicht. Er hat uns versprochen. Im Althebräischen, in der Tradition der Schriftgelehrten der Juden, ist Nächstenliebe, und so verstehe ich auch, und auch einige Schriftausleger, dass deinen Nächsten zu lieben, heißt Brücken bauen zu deinem Nächsten. Wenn ich nie anfange, zu meinem Nächsten, der bei mir ist, der in meinem Umfeld ist, Brücken zu bauen, das heißt, mein Nächster hat was gegen mich und ich merke das und ich weiß, ich möchte Frieden haben mit denen, versuche ich Brücken zu bauen. Und wenn ich diese Brücke geschlagen habe, dann habe ich zwei Ufer oder zwei Menschen verbunden. Denn Jesus Christus ist ja auch die Brücke in dieser Welt hinein, zu Gott. Er ist die Brücke zu Gott, er ist der Weg zu Gott. Und Jesus ist die Brücke zwischen uns beide. Wenn ich also mit jemandem Frieden, meinen Nächsten lieb haben möchte, muss ich Brücken bauen. Das ist Nächstenliebe. Gott baut Brücken zu den Menschen in seinem Sohn. Gott baut Brücken zu den Menschen in seinem Wort. Gott baut Brücken in der Welt hinein durch seine Gemeinde. Und du bist ein Teil dieser Brücke. Und Gott möchte, dass du deinen Nächsten liebst, indem du Brücken baust zu deinem Nächsten. Und wenn du Brücke gebaut hast zu deinem Nächsten, beginnt etwas, nämlich die Nächstenliebe. Dann fängst du an, deinen Nächsten zu lieben. Erstmal zu mögen, aber dann auch zu verstehen. Im Hebräer Kapitel 5 und Kapitel 6 steht Folgendes. Ihr müsst jetzt mal, die Leute, die mit mir ein Jahr durch die Bibel laufen, haben vor kurzem das in Hebräerbrief gelesen. Gott wurde Mensch, um den Menschen zu verstehen, steht dort. Er wurde einer von uns, um genauso zu fühlen, genauso zu denken, genauso so versucht zu werden wie wir. Denn das kannte er überhaupt gar nicht. Aber nur steht zum Schluss, aber ohne zu sündigen. Und das ist gut so. Denn er ist die Brücke. Und er weiß, wie du denkst, er weiß, wie ich fühle. Er weiß das alles. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist eine ganz tolle Sache. Und Gott kommt mir so nah. So nah, in mir hinein. Und nicht nur pfennigweise, sondern literweise, tornadoweise. Der ganze Meer, seine ganze Liebe ist in mir. Und dann kann ich meinen Nächsten keine Brücken bauen. Ich meine nicht alles runterschlucken, davon rede ich überhaupt gar nicht. Aber in Liebe mit meinem Nächsten umzugehen. Zu fragen, hör mal, wie hast du das gemeint? Oder lass uns mal hier, lass mal da. Es ist alles ein Prozess, was stattfindet. Es ist genauso, als wenn ein Samenkorn in der Erde fällt, dann da ist dann noch kein Baum da und noch keine Blume da. Sondern du musst das Wasser begießen, streicheln, reden, singen. Es gibt ja Leute, die reden mit Pflanzen. Ja, habe ich gehört. Das gibt es. Und die Dinger blühen. Auch Lebewesen. Und siehe da, wenn man den begossen hat, fump, was man zuerst nicht gesehen hat, auf einmal ist es da. Und so ist es auch bei dem Versuch, mit meinem Nächsten gut umzugehen, mit meinem Nächsten zu lieben. Zuerst sieht man das nicht. Aber nach und nach kommt Frucht. Nach und nach wird die Pflanze wachsen. Nach und nach wird man mit den Nächsten auch gut umgehen können. Das ist doch nur toll, oder nicht? Da ist kein großer Zwang hinter, sondern tatsächlich, Gott schenkt das Wachsen. Und das ist gut. Guck mal weiter an ihn. Und dann kann man auch vergeben. Dann kann man auch vergeben. Lass nicht zu, dass wir in Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Tatsächlich. Ich habe als junger Mann und auch als älterer Mann massive Alkoholprobleme gehabt. Ich war furchtbar gern in Kneipen, Clubs und allem drum, auch als Christ. Und das hat mich ziemlich fertig gemacht. Hat nicht nur mich fertig gemacht, sondern auch meine Familie fertig gemacht. Und ich habe gedacht, ich möchte aber gar nicht mehr saufen. Und dann irgendwann mal hat ein Bruder zu mir gesagt, ja, wenn du das nicht mehr willst, warum gehst du denn dann auch dorthin? Wenn du weißt genau, dass dort deine Schwächen sind. Stimmt. Warum gehe ich in eine Kneipe rein, wenn ich nicht trinken will? Ich weiß ganz genau, ich trinke keine Cola, sondern ich trinke Bier. Ich bin auch nur mit Menschen zusammen, die nicht in eine Kneipe gehen oder die wenig Alkohol trinken. Ich kann mit Menschen nicht zusammen sein, die viel Alkohol trinken. Das geht nicht. Weil ich versuche, dann da wäre für mich, dann, dass ich wieder Alkohol trinke und ich wieder rückfällig werde. Warum? Wir führen uns nicht in Versuchung. Gott führt keinen in Versuchung. Das macht er nicht. Er zeigt auf, wo deine Versuchung liegt. Und an dir liegt es, ob du da hineingehst oder nicht hineingehst. Du kannst sagen, Herr, bewahre mich davor. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich brauche deine Kraft, bevor ich da hineingehe. Dann kriegst du sie geschenkt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe und ich weiß, ich gehe zur Arbeit, stehe ich von Schmied, Herr, ich brauche jetzt deine Art, ich brauche deine Kraft. Weil viele Dinge sind so, da kommt bei mir so der alte Adam durch. Es gibt Menschen, die möchte ich so ohrfeigen. Aber geht nicht. Kann ich gar nicht stundenlang hier um die Ecke laufen, um die Leute ohrfeigen. Tatsächlich ist es so, dass du, wenn du erlöst werden willst von etwas, was dich wirklich massiv blockiert, dass du das Jesus gibst. Und das hilft mir daraus, aus dieser Schlinge rauszukommen. Ich weiß nicht, wo deine Schlinge ist. Ich weiß nicht, wo deine Versuchung ist. Ich weiß nicht, ob du aggressiv bist. Wenn du aggressiv bist, rate ich dir, dass du zum Aggressionstraining gehst, wo dir geholfen wird, das abzubauen. Wenn du andere Probleme hast, Alkoholprobleme hast, geh zum Blauen Kreuz. Dann gibt es Leute, die dir helfen können und so weiter. Es sind ja Möglichkeiten da, um die Probleme, die Versuchungen, die du hast in deinem Leben, die dich behindern, ja aufzulösen. Gott schenkt das ja alles. Und letztendlich gibt er dir die Kraft dazu, wie er bei mir gegeben hat. Führe uns nicht in Versuchung, heißt nicht Gott führt dich, sondern du selbst führst dich in Versuchung. Wir werden gleich ein Gebet hören, ein weltliches Gebet. Wenn ihr denen vergebt, die euch angetan habt, also wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan habt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, die anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das ist einer der ganz schwierigen Passagen in der Bergpredigt und auch im Vater Unser. Ich sage euch das mal ganz ehrlich, ich habe mich da, weil ich darüber nicht schlau werde, habe ich mich auch damit nicht auseinandergesetzt. Mir ist vergeben worden. Ich nehme an, dass er hier zum jüdischen Volk redet. Mir ist vergeben worden. Es geht um die Heilung, die auch passiert. Also, es ist etwas ganz elementar wichtig, meinen Nächsten zu vergeben. Weil dadurch ich anfange zu leben. Ich dadurch auch nicht in Versuchung komme. Wenn wir uns dieses Gebet im Ganzen anschauen, dann hier hört jetzt das Vaterunser hier auf. In Lukas wird es größer gemacht. In einigen wird es kleiner gemacht und in einigen größer gemacht. Dieses Gebet, wenn wir uns das anschauen, ist in drei Dingen unterteilt. Einmal, wie stehe ich zu Gott? Lobe ich, preise ich ihn. Ist er der Erste in meinem Leben. Das Zweite ist, wo stehe ich vor Gott? Wo stehen wir vor Gott? Wie sieht mein Leben aus vor Gott? Ist es gut? Wo sind Haken drin? Das fragt er mich im Gebet. Herr, wo habe ich Haken? Das andere ist, was kann ich tun für meinen Nächsten? Das sind so drei Staffelungen, die da drin sind. Und die sind wichtig, wenn wir die in unser Leben hineinnehmen und aufnehmen und ja auch zum Tragen bringen. Ich möchte euch nun ein Gebet vorlesen, ein Gebet dieser Welt. Wir haben das auch im Vater Unser. Und als Tanja das niedergeschrieben hat, Sagt Andreas, kann ich das niederschreiben? Ich muss sagen, dass du das gesagt hast. Ansonsten kriege ich Ärger. Ne? Und was du. Wenn es gut ist, ist es meins. Wenn es schlecht ist, ist es deins. Okay? Wenn es Ärger gibt, kriegst du den. Wenn nicht, dann ich. Ne? So, so ist klare Aufgabenverteilung. Ist richtig so, ja? Genau. Klare Aufgabenverteilung. Als die Tanja das niedergeschrieben hat und das so vorgelesen hat, habe ich gedacht, boah, machst du es oder machst du nicht? Doch, machen wir. Und Folgendes. Vater im Himmel, geheiligt werde mein Name. Mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Mein tägliches Brot gebe ich mir heute und vergebe mir meine Schuld, die ich nie vergeben werde meinen Schuldigern. Ich führe mich in Versuchung und ich erlöse mich von dem Bösen. Ich mache alles selbst, denn mein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Lebenszeit. Amen. Wow. Und jetzt gucken wir uns doch mal die Welt an. Danke für das Gebet. Das Vaterunser zu beten ist keine Waffe, damit wir mit dem Gebet die Welt bewegen können. Das Vaterunser zu beten ist, das Vaterunser bewegt mich. Und Gott bewegt mich, die Welt zu bewegen. Du kannst das Vaterunser 10 Millionen Mal beten. Es hat keine Macht, nur hohles Gerede, sagt Jesus, wenn es nicht ernst gemeint ist. Wenn du nicht dahinter stehst, was da steht. Oder wenn du erkennst, dass du Schwächen hast, dann sage es Gott, der die Schwächen wegnimmt. Aber hohles Geplapper, weil es anders plappert, was bewirkt es? Es ist ein hohles Geschwätz, so was Jesus ja da sagt. Also, wenn du das Gebet sprichst, das nächste Mal, mach dir doch mal Gedanken darum, wo du das Gebet lebst. Amen.